ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft mit mir, Sina Kürz.
Und mit mir, Ineas Roch, die Fee der Fakultäten.
Die Fee der Fakultäten, auch schön heute, auch schön. Wir haben uns wieder angeschaut, was es Verrücktes in der Welt der Wissenschaft gab, in der Forschung, welche lustigen Paper es gab. Das haben wir uns alles angeschaut und spannende Themen mitgebracht. Ineas, was hast du so dabei?
Ich habe ein Thema, das klingt jetzt nicht so super spannend, aber sprechen wir später drüber. Es ist spannend, es ist bidirektionales Laden.
Bidirektionales, ich habe absolut keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann.
Klingt schon unsexy, aber ist cool.
Ich habe sehr sexy, ganz tolle, neu entdeckte, schon ausgestorbene Tiere dabei. Neu entdeckt, aber schon ausgestorben, wir sind alle zu spät, die ein absoluter Albtraum sind. Können wir später auch drüber sprechen. Und einen neuen Sinn, der entdeckt wurde. Der, was, wie viel gibt's? Sechs, sieben? Der siebte Sinn? Der achte?
Fünf, dachte ich.
Fünf? Okay. Ich weiß nicht, wo wir jetzt offiziell sind. Also, okay. Aber auch dazu später mehr.
N plus eins haben wir jetzt.
Ja.
Wo wir gerade über sexy Themen sprechen. Also, wir fangen an mit was, das passt perfekt in die Kategorie sexy. Wenn man sich die Haut verletzt hat und eine Wunde hat, dann hilft dagegen Sex.
Gegen was? Gegen den Schmerz oder gegen...
Bei der Wundheilung.
Bei der Wundheilung hilft Sex?
Das hat ein Forschungsteam aus Deutschland, Chile und der Schweiz rausgefunden. Und das ist doch cool. Das ist super Alltagswissen, finde ich.
Mhm.
Man weiß ja schon, wer in einer liebevollen Beziehung lebt, der lebt länger. Das ist also gut für die Gesundheit. Man weiß noch nicht genau, warum das so ist. Man vermutet, Beziehungen stärken das Immunsystem. Und das wollten die WissenschaftlerInnen da jetzt näher untersuchen und haben sich gesagt, wir gucken mal an, wie jetzt es konkret aussieht mit Wunden auf der Haut und dem Liebeshormon Oxytocin. Schon mal gehört?
Mhm. Ja, Oxytocin ist das Kuschelhormon, oder?
Genau.
Das sagt man immer.
Ja, ich habe jetzt Liebeshormon gesagt, aber es kommt beim Kuscheln raus, es kommt beim Sex raus, es kommt, wenn du dein Haustier streichelst, es kommt, wenn du einen Säugling stillst. Das ist also ein Hormon für romantische, glückliche Momente.
Sehr schön, hast du es ja schon gesagt, ja. Okay.
Dieses Hormon empfehle ich bei romantischen, glücklichen Momenten.
Ich empfehle Adrenalin und was ist das, wo man Angst und egal.
Und Sie gucken jetzt, wie beeinflusst das die Wundheilung? Wundheilung übrigens, nicht Wunderheilung. Ja? Ich frage mich schon, wie viele ExpertInnen für Wundheilung wohl schon gedisst wurden, weil das falsch gelesen wurde. Sie haben das in großem Maßstab untersucht. An der Studie habe ich nichts auszusetzen. Sie haben 80 heterosexuelle Paare genommen. Die haben kleine Blasen an den Unterarmen bekommen, also Aua. Und dann wurden sie in vier Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 hat ein Oxytocin-Nasenspray bekommen, eine Woche lang, zweimal täglich. Und gleichzeitig hatten sie eine Aufgabe, nämlich eine Partner-Wertschätzungsaufgabe. Sie sollten sich also gegenseitig nette Dinge sagen, mhm, anhand eines standardisierten Systems. So, da gab es eine Liste mit Beziehungseigenschaften und dann sollte man die gemeinsam durchgehen und sich sagen, wie gut man das findet, dass das hier bei uns so ist.
Ja. Was, Sie haben eine Komplimenteliste sozusagen bekommen und die sollten,
ja,
die,
genau.
Sollten dann welche
abarbeiten.
Ja. Das ist so romantisch. Okay,
ja.
Das war die erste Gruppe.
Genau, Gruppe 2 hat auch diese Partner-Wertschätzungsaufgabe erhalten und auch ein Nasenspray, aber es war natürlich nicht Oxytocin drin.
Aber wussten die das?
Nein.
Gut.
Es ist eine randomisierte Doppelblindstudie.
Hm, die mögen wir am liebsten bei Fakt ab.
Es gibt die dritte Gruppe, die hat das Oxytocin-Nasenspray bekommen, aber keine partnerschaftliche Hausaufgaben.
Mhm.
Und die letzte Gruppe, Gruppe 4, hat einfach nur das Placebo-Nasenspray gekriegt.
Und nichts, auch keine, wie heißt das, partnerschaftswertschätzende Aufgabe?
Wie heißt das? Partner Appreciation Task. Also eine Partner-Wertschätzungsaufgabe, habe ich das gerade eben frei übersetzt.
Okay, und kann ich noch mal kurz eine Rückfrage zu diesen Blasen stellen? Also was meinst du mit, die haben Blasen an den Unterarmen bekommen? Wurde denn da reingestochen oder, also den mussten ja sozusagen Wunden zugefügt werden?
Ich glaube, es wurde so ein, mit einem Saugnapf, so wie ich das verstanden habe. Das habe ich aber nicht ganz verstanden.
Oh, wie schmerzhaft. Okay.
Ja. Auf jeden Fall eine echte Wunde, ja.
Okay, also du hast dich nicht bei der Studie beworben und dann kommen die mit einem Messer auf dich zu und sagen so, Teil 1.
Da ich mich da nicht beworben habe, kann ich das jetzt nicht verneinen.
Okay, ja.
Nach einer Woche kam raus, Oxytocin allein hat keinen Einfluss auf die Wundheilung. Aber Oxytocin zusammen mit der Partnerwertschätzungsaufgabe, oha, Blasen heilen schneller. Und die Blasen heilen noch schneller, wenn du zusätzlich auch ordentlich Geschlechtsverkehr hast.
Oh, ordentlich Geschlechtsverkehr.
Das war jetzt kein Zitat aus der Studie.
Das stand da nicht so drin, ja? Auf Englisch dann.
Nein.
Okay. Aber das war doch gar nicht mit in der Aufgabe drin, oder?
Nee, Aufgabe war diese partnerschaftliche Wertschätzung.
Und dann stand optional Geschlechtsverkehr war noch mit in der Aufgabe mit drin. Optional.
Ich finde, unter die Überschrift partnerschaftliche Wertschätzung
geht auch,
passt
ja.
Das auch. Sie haben eine ganze Menge andere Sachen mit erhoben und natürlich dann geguckt, was korreliert da irgendwie.
Aha, okay.
Und sie haben festgestellt, unter anderem, diejenigen, die häufiger Sex hatten, hatten auch weniger Cortisol im Speichel. Also Speichel wird auch noch untersucht.
Cortisol war Stress oder was war Cortisol nochmal?
Genau, das ist das, was du gerade eben, glaube ich, meintest mit Stress. Oder nee, du wolltest Angst,
ja,
ne?
Ja, also wie auch immer. Also es gibt noch viele andere Sachen, aber Cortisol ist das, was ausgesetzt wird, wenn man irgendwie in einer stressigen Situation ist. Okay.
Genau, und wenn du häufiger Sex hast, hast du weniger Cortisol. Also
ja, ist ja auch entspannt.
Relaxter, ja. Ist entspannt, ja. Und man sagt jetzt, die Kombination aus Oxytocin und weniger Stress durch Sex führt zu einer schnelleren Genesung. Und ich finde, das sollte einem mal gesagt werden beim Arzt oder im Krankenhaus. Es ist wichtig für die Heilung.
Aber gibt es da so einen Vergleich? Also reicht auch seinem Partner einmal am Tag zu sagen, hey, du hast heute wirklich schöne Haare. Reicht das auch, um Wundheilung ungefähr genauso schnell? Was ist mit den Leuten, die Single sind zum Beispiel? Könnte ich dann auch einfach zu meinen Freunden irgendwie sagen, hey, ich freue mich, dass wir befreundet sind. Du bist eine tolle Person. Also,
noch besser wäre es, du hast Freunde mit Benefits.
Ja, genau. Aber wie ist der Vergleich mit den Leuten, die jetzt weniger Sex hatten? Ich weiß, es ist jetzt eine sehr detaillierte Frage.
Du adressierst hier wichtige Fragen für weitere Forschung. Mal wieder. Leute, wenn ihr regelmäßig Fakt abhört, hier fallen Masterarbeiten ohne Ende raus.
Das stimmt echt.
Ja. Also das wurde hier tatsächlich nicht quantitativ untersucht. Es war keine Dosisfindungsstudie. Was ist die optimale Dosis? Es wurde auch nicht untersucht, welche Art von Sex, ne, also...
Mhm. Aber es gibt, also das waren doch vier Versuchsgruppen.
Es waren vier Gruppen, genau.
Und da gab es keinen Vergleich?
Doch, es ist alles statistisch ausgewertet. Aber deine Frage kann ich daraus nicht beantworten. Also ob das auch reicht. Es wurde gesagt, wer Sex hat, da heilt es schneller. Aber Sex war ja jetzt keine explizite Gruppe. Es wurde ja nicht explizit mit untersucht. Sondern explizit wurde nur untersucht, hast du partnerschaftliche Wertschätzung betrieben?
Ach so.
Und hast du ein Nasenspray erhalten? Und das gab es jeweils einmal in echt und einmal als Placebo. Also eine 2x2 Versuchsanordnung.
Ich finde das so geil, dass extra so ein Oxytocin-Nasenspray verabreicht wurde, weil man hätte ja dann vielleicht auch alternativ sagen können, umarm deine Partnerin oder deinen Partner einmal am Tag.
Ja.
Herzlich, warm. Aber vielleicht ist das ja auch nicht für jeden dann etwas, wo Oxytocin freigeschaltet wird. Je nachdem.
Und auch die Menge, das kannst du auch schlecht quantifizieren, ja.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht vergleichbar.
Ja.
Aber ich versuche jetzt mal Ärztesprache, die Integration von Beziehungsdynamiken liefert einen vielversprechenden Ansatz zur Verbesserung der Genesung. Ist natürlich ein bisschen peinlich, aber wie ich gerade schon plädiert habe, ich bleib dabei, man sollte, beim Arzt muss man sich ja sowieso nicht schämen. Da heißt es ja auch so, essen Sie Schonkost oder verzichten Sie auf fettige Speisen. So, ne? Dann kann man auch andere Genesungstipps bekommen, finde ich. Beim Arzt muss einem nichts peinlich sein.
Nein.
Kennst du den Begriff imperativer Stuhlgang? Hat nichts mit dem Imperator aus Star Wars zu tun. Also wenn man über solche Themen spricht, dann kann man auch darüber sprechen, von wegen, übrigens, Sex hilft hier bei dieser schweren Verbrennung.
Aber ich finde, Stuhlgang ist was anderes als Sex, weißt du, weil je nachdem, welchen Patienten, Patientin du da sitzen hast, also ich gehe mal davon aus, dass fast alle dieser PatientInnen die Möglichkeit haben, Stuhlgang auszuführen, fast alle, aber ich weiß nicht, wenn du Leuten das empfiehlst, ist das ja vielleicht so ein bisschen unempathisch, weil vielleicht sind das ja Menschen, die schon länger nicht mehr in einer Beziehung sind oder so leicht jetzt nicht an so körperliche Nähe kommen, deswegen.
Deine Hausärztin, dein Hausarzt, die müssen dich halt gut kennen. Das ist hier ganzheitlich, individuell und ein Ratschlag, ein Tipp, wenn jemand sagt, Frau Kürz, kaufen Sie sich doch vielleicht mal hier dieses Igel-Produkt, dann wird auch nicht vorher gefragt, hast du überhaupt genug Geld dafür oder ist das was, sondern den Tipp kann man doch äußern, unabhängig davon, ob der Tippempfangende diesen Tipp umsetzen kann.
Ja, natürlich kann man, ja, den Tipp kann man äußern. Ich gebe dir recht.
Aber ich finde, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
Ich habe eine tolle Überschrift in einer wundervollen Zeitung gelesen. ForscherInnen entdecken 7. Sinn beim Menschen, was ich super finde. Also mehr als 5 Sinne wäre eine gute Sache. Und es geht im Konkreten darum, dass Menschen anscheinend Dinge erfühlen können, ohne sie zu berühren.
Wow.
Das klingt ganz wunderbar übernatürlich.
Erfühlen, ja, ohne sie zu berühren.
Genau. Ich muss es nicht berühren.
Aber ich fühle sie trotzdem, weil fühlen, wenn du sagst, beschreib mal fühlen, würde ich sagen, es geht ja um, also jetzt taktiles oder haptisches Fühlen, ne?
Ja, dann ist fühlen vielleicht, hast du recht, vielleicht der falsche Begriff, aber ich kann trotzdem erkennen, dass da etwas ist, ohne dass ich es unmittelbar berühren muss. Also tatsächlich gibt es ja bei diesen 5 Sinnen, die wir haben, gibt es ja Nahsinn und Fernsinn, also die Sinne, die eben aus der Ferne funktionieren, sehen, hören, riechen. Ne? Ich muss nicht mit der Nase direkt auf dem Käse draufkleben, damit ich ihn riechen kann. Der Tastsinn und der Geschmackssinn, das sind die beiden Sinne, das sind Nahsinne. Aber ein Experiment hat jetzt gezeigt, okay, anscheinend kann man den Tastsinn im weitesten
Sinne. Geht noch
Sinne,
schlechter.
Dummes Wortspiel. Auch als Fernsinn. Noch schlechter als Fernsinn.
Riechen ist nicht nur ein Nasensinn, sondern auch ein Nasensinn.
Ja, genau. Kennst du diese Vögel, diese Strandläufer, die so am Strand entlanglaufen, die haben so ganz lange Schnäbel, ne? Und mit den Schnäbeln.
So leicht gebogen, ne? So.
Ja, manche haben auch so leicht gebogene, genau, je nachdem, was sie so machen, ne? Aber die haben auf jeden Fall so einen langen Schnabel und an der Spitze haben die so ganz feine Rezeptorzellen. Und darauf basiert jetzt so ein bisschen das Experiment, was ich erzähle, denn bei Strandläufern kann man wirklich sagen, die haben einen, bei denen ist der Tastsinn auch ein Fernsinn, weil die können mit ihrem Schnabel durch den Sand durchgehen und dann spüren die Beute im Sand, ohne die direkt zu berühren, je nachdem, wie nah die schon in der Nähe dieser Rezeptorzellen ist.
Krass.
Und zwar ganz einfach dadurch, dass das schon so, ne, du gehst mit dem Schnabel so einmal durch den Sand und so minimale mechanische Signale können die dann schon erkennen, die über den Sand übertragen werden, weißt du? Also wenn
so
man da so einmal durchgeht.
Nicht direkt vermittelter Sinn, sondern du merkst es dann anhand von winzig kleinen Bewegungen des Sediments irgendwie, oder?
Genau, richtig. Ah, ja. Weil da ist was anderes, ne? Der Sand ist halt so körnig, ne? Und alles gleich, alles homogen. Und dann hast du aber da irgendeinen Gegenstand, ne? Eine Muschel oder was auch immer, die Viecher fressen, die eben dafür, die halt so eine andere Reflexion von diesen Drucksignalen, sag ich mal, zurückgibt, ne? Und diese minimalen mechanischen Änderungen, das können diese Rezeptorzellen an der Schnabelspitze erkennen. Und dadurch weiß der dann, ah, da ist was. So, also es ist natürlich nicht einfach nur durch die Luft oder durch den Äther oder so gespürt, da ist irgendwas, sondern es ist schon irgendwas mit Berühren, aber eben keine unmittelbare Berührung.
Irgendeine Art von Vermittlung brauchst du immer, ne?
Ja, genau, also, du brauchst immer irgendein Medium.
Beim Riechen hast du ja auch Moleküle, die letzten Endes in der Nase landen.
Richtig, so. Genau, geht ja auch irgendwie, weil es gibt schon eine Übertragung, genau. Aber es ist trotzdem beeindruckend und auf Grundlage von diesem Skill, den die Tiere haben, haben die das auch bei Menschen zum Beispiel jetzt einmal durchgeführt. Also das Experiment insgesamt sind 12 Teilnehmer in gewesen, nicht so viele.
Obwohl wir nicht solche Rezeptoren haben.
Nee, aber wir haben Finger. Wir haben Hände.
Jetzt also, fällt's mir
wir
auch
haben keinen Schnabel, ja. Aber es wurde eben mit dem Finger probiert und unsere Finger sind ja auch eigentlich sehr, haben ja auch, ja, sind sehr sensibel, ne? Also wir können damit auch sehr kleine Dinge spüren, sehr empfindlich. Und das wurde eben getestet. Also die haben so eine längliche, ich erzähle jetzt einmal den Experimentaufbau. Die haben so eine längliche Plastikbox gehabt, so 1 Meter lang. Nicht sehr breit, ne, aber 1 Meter lang. Und dann wurde die mit Sand gefüllt. Und in dem Sand irgendwo ist auf einer bestimmten Höhe so ein Würfel versteckt worden. Der wurde da so fest gemacht, dass er sich nicht da bewegen kann. Ne? Und der war halt fest an so einem Ort. So, und die ProbandInnen, die haben dann ihren Finger, den Zeigefinger in den Sand gesteckt, eine gewisse Höhe, also nicht einmal mit der ganzen Hand rein, ne, sondern alle ungefähr, ne, dein Finger ist ja in so 3 Segmente eingeteilt, ne, wenn du dir den so anguckst, kannst du den so knicken. Und die ersten beiden, die waren sozusagen im Sand. Und dann sind die einmal von der einen Seite der Box den ganzen Meter lang bis zur anderen Seite. Auch alle in einer vorgegebenen Geschwindigkeit. Da waren so kleine, sehr süß, da waren so kleine LED-Lichter an der Box entlang, ne, die dann so nach und nach geleuchtet haben. Du musstest dann anhand, wie schnell die leuchten, da so lang gehen, 2 Zentimeter pro Sekunde ungefähr. Da sind die da durchgegangen. Und da sollten sie stoppen, sobald sie denken, da ist was im Sand. Hast schon eine Rückfrage?
Nee, ich stelle mir das gerade bildlich vor und es klingt schon wie, ja, ich mache das gerade hier vor meinem geistigen Auge nach.
Genau.
Ich stelle mir vor, wenn ich diese Studie, wenn ich da als Proband sitzen würde, dass ich schon denken würde, hier muss es um was anderes gehen, das ist doch jetzt hier nur Ablenkung, das ist eine super Blindstudie, das ist doch hier alberner Humbug.
Es wird irgendwas erklärt und dann soll man am Ende sagen, haben Sie weiß ich nicht, gemerkt, dass gleichzeitig ein Gorilla in einem Matrosenkostüm durch den Raum gegangen ist oder so. Genau. Nee, das war es tatsächlich nicht. Also genau das war die Aufgabe und genau das wurde getestet. Und die Menschen haben überraschend gut diesen Gegenstand erkannt, mit einer Präzision von 70,7%.
Wow.
Also jeder musste 18 Mal quasi durch diese Box durchgehen. Und es war immer an unterschiedlichen Stellen. Manchmal war auch gar kein Würfel drin. Ne? Und dann sind die ja durch. Und sie haben, also wenn man sich die Ergebnisse echt anguckt, sehr oft erkannt, dass da eben was ist. Einfach weil der Tastsinn, den wir haben, anscheinend auch so empfindlich ist, dass wir solche minimalen Veränderungen schon erkennen können.
Absolut.
Krasser Skill.
Ich bin so ein bisschen unschlüssig, ob ich feiern soll, dass das ein neuer Sinn ist, oder ob ich feiern soll, dass der Tastsinn einfach sehr geil ist.
Es ist kein neuer Sinn. Also das war eine Bild-Zeitung-Überschrift. Es ist natürlich kein neuer Sinn. Es ist einfach nur eine Erweiterung unseres Tastsinns. Also wir haben keinen neuen Sinn entdeckt, sondern unser Tastsinn ist tatsächlich noch genauer, als wir es vielleicht vermutet haben. So würde ich es eher. Ist aber nicht so eine geile Überschrift.
Ich habe vor Jahren mal bei einer Studie mitgemacht, weil ich dachte, ich möchte ein Supermensch werden und mich noch besser verbessern, als ich es ohnehin durch Kaffeeeinnahme zum Beispiel schon hinkriege. Mhm. Und da ging es auch um die 2 Punkte Diskriminationsschwelle, also wie fein kann man tasten.
Ah, echt?
Ja, und da hast du also 2 Nadelspitzen, die sind dann im Abstand von, weiß ich, 1/10 Millimeter zusammen oder weniger oder mehr und damit pieken sie dir den Finger und du sollst sagen, spüre ich 1 Spitze oder spüre ich 2 Spitzen.
Ach krass, das ist ja sehr ähnlich, ja.
Und das heißt, da kannst du so die Tastauflösung mitmessen und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, wie du durch Reizen der Fingerkuppen dann am Ende eine feinere Tastauflösung hinkriegen kannst tatsächlich.
Also dass vorher die Fingerkuppe angereizt wird sozusagen durch, weiß ich nicht was.
Genau, die wird vorher gereizt durch einen kleinen Lautsprecher. Da läuft Musik im Wesentlichen. Also da läuft ein Rhythmus und durch das Klopfen und durch diesen Rhythmus, den du dann auf der Fingerkuppe hast, dadurch wird die sensibilisiert und dann hast du für 24 Stunden einen feineren Tastsinn.
Ich dachte, du machst einen Witz. Es ist wirklich mit Schallwellen?
Es ist ein Klopfrhythmus gewesen, aber ja.
Ich dachte, du machst einen Witz.
Ja, der Schritt zum Superman, konntest der ist noch groß, erkennen? Ich weiß. Aber ich hatte für 24 Stunden einen verbesserten Tastsinn. Ich konnte etwas feiner fühlen.
Okay, und jetzt fühlst du genauso wenig.
Ich hätte dann natürlich wahrscheinlich in diesem Sandkastenexperiment noch besser abgeschnitten.
Wahrscheinlich, wenn du schon bei so Studien mitgemacht hast. Was ich noch interessant fand, war, dass die das gleiche Experiment nochmal mit so einem Roboter-Setup gemacht haben. Also ein Roboter, der quasi auch sehr empfindliche Sensoren vorne hat und das war aber nicht so gut, also er war nicht so präzise im Erkennen des Würfels wie die Menschen.
Na, wenigstens etwas bleibt uns noch. Wenn die KI schon unsere Jobs nimmt, können wir wenigstens noch etwas besser im Sandkasten das Förmchen finden.
Ja, genau. Noch, aber das ist ja der Grund, warum so Studien gemacht werden. Ne? Es wäre ja schön, wenn man auch die Sensorik von so Technik weiterentwickeln kann. Ne? Und jetzt hat man eben bei so einer Studie wieder sehr viele coole Daten und das wird weiterentwickelt. Und dann haben wir irgendwann Roboter, die das besser können als wir für Archäologie, für, weiß nicht, wenn man den Marsboden umgraben möchte, irgendwann demnächst.
Da braucht man Muckis, da braucht man nicht. Ne? Aber Archäologie sehe ich ein.
Ja, so eine große Schwerkraft ist ja auch nicht auf dem Mars. Kriegt man schon hin.
Praktisch. Ein E-Auto braucht Strom, aber man kann es auch andersherum denken. Man kann sagen, ein E-Auto ist eine gigantische Batterie auf Rädern. Es kann so also auch Strom geben.
Ein Strom braucht E-Auto.
Habe ich das gesagt?
Nein, du hast nur gesagt, man kann es auch andersrum denken. Und ich habe einfach Quatsch erzählt. Sorry.
Ja,
wenn das das Erste richtig war, was mein Schnapsgehirn irgendwie gedacht hat. Ein E-Auto braucht Strom. Aber man kann auch andersherum. Oh, ein Strom
braucht E-Auto.
Ja.
Im weitesten Sinne ja. Also, wenn man das macht, wenn man ein E-Auto als Stromgeber nutzt, dann kann man als Privatnutzer im Schnitt 45% seiner Stromkosten sparen. Das sind im Schnitt umgerechnet pro Jahr etwas mehr als 700 Euro. Das ergibt eine Studie vom europäischen Dachverband Transport and Environment. Das heißt, also Autos könnten in Zukunft, eine Powerbank könnten die sein, Stromspeicher. Und das nennt man bidirektionales Laden, also Laden in 2 Richtungen. Nicht nur ich lade was rein, sondern ich kann auch was rausladen.
Okay, krass. Ich dachte, es gäbe irgendeine neue Ladestation für Handys oder so.
Kannst auch dein Handy dranhängen, genau.
Ja, klar. Ja, natürlich. Aber wegen Video. Okay, alles klar. Nee, das ist aber, also irgendwie ist es ja auch sehr logisch, ne?
Voll.
Kann man nicht eh, also ist es nicht eh schon immer so, dass man seine Autobatterie irgendwie auflädt durch Fahren?
Ja, ach so, zurückladen, genau, beim Bremsen. Ja, ja, genau, genau. Jetzt geht es eher darum, dass du den Inhalt der Batterie rausholst für was anderes als für Fahren. Ne? Dass du sagst, ich habe zum Beispiel eine ganz normale Steckdose am Auto und kann dann da was anschließen. Oder ich habe ein Kabel, mit dem ich das zurückspeisen kann ins Stromnetz.
Ja.
Und diese Ersparnis, die kommt so zustande. Optimalerweise lädst du dein Auto mit Strom aus der eigenen Solaranlage. Das ist das Nonplusultra, dann hast du ja praktisch nichts dafür bezahlt. Und abends, wenn alle nach Hause kommen, die Waschmaschine läuft, es wird gestreamt, du föhnst dir die Haare, kochst und backst, dann wird viel verbraucht und der gierige Energieversorger weiß, jetzt mache ich Strom besonders teuer. Aber du zeigst ihm eine lange Nase und nimmst den billigen Strom aus deinem Auto. Und in der Nacht, wenn alle schlafen, nur der Fuchs geht durch den Garten, Strom ist billig, dann lädst du dein Auto auf. So kommt diese Ersparnis zustande. Das ist das ganze Geheimnis. Eigentlich total naheliegend, ne?
Ja, ich finde es auch krass. Also wieso ist das jetzt was Neues?
Also es ist nicht neu. Es ist nicht neu. Das Thema ist mir schon vor Jahren schon mal untergekommen. Da wurde mir das noch als heißer Scheiß verkauft.
Ja, Eneas Ruch, der raffinierte Sparer. Schon alle Tricks.
1000 ganz legale Steuertricks.
Neben all den Geschäftsmodellen, die du in den letzten Jahren hier bei Faktor
hast. Stimmt, wir haben schon lange keine Firma mehr vorgeschlagen. Ja.
Ja, wirklich.
Also eigentlich könnte das jedes Auto fast, ne? Das Auto muss ein bisschen was dafür können. Es muss technisch in der Lage sein, den Strom wieder abzugeben. Das können nicht alle. In einigen Autos ist die Technik bereits verbaut. Aber das Thema burnt irgendwie nicht. Das steht also nicht dick als Feature drauf. Da steht dann irgendwie drauf, was so Autos haben, tolle Lederausstattung oder, ne? Sitzheizung, was auch immer, womit man so, ne, Metallic-Lackierung, aber steht nicht drauf.
Einparkhilfe.
Steht nicht drauf, kann bidirektional laden. Und in Deutschland insbesondere ist es auch nicht ganz so einfach, weil es gibt Normen, wie genau sowas vonstatten geht, wenn das Auto und die Wallbox und das Stromnetz da zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und wenn du einspeist, hast du eine Einspeiseanlage, ne? Also, dein Auto ist dann deine Wallbox ist dann eine Netzeinspeiseanlage, das musst du genehmigen lassen und so weiter. Also sehr kompliziert.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch das Erste, was mir einfällt, dass die Stadtwerke sich doch sofort melden würden, wenn ich da plötzlich irgendwie so eigene, also weil es eben nicht so die Regel ist.
Ja, also das ist vielleicht der Grund, warum man das noch nicht so auf dem Schirm hat, obwohl es eigentlich rundum Vorteile bietet. Und du kannst ja also nicht nur privat sparen, sondern da sparst ja auch gesellschaftlich, dann wenn jeder was spart.
Aber man will ja nicht, also für mich ist ja ganz klar der erste Grund, weil man dadurch Geld sparen würde. Das heißt, woanders ist eben, kriegt man weniger Einnahmen. Deswegen sind das die. Deswegen hassen Stromanbieter diesen Trick, weißt du?
Ich verstehe. Leute, wenn ihr mehr dazu hören wollt, wie viel Strom man da sparen kann und wie das unsere Energiewirtschaft beeinflusst.
Dann bucht den Kurs bei Dr. Eneas.
Dann hört mal in die entsprechende Folge vom ARD-Podcast Plus Minus rein. Die haben das Thema in großem Stil in der ganzen Folge beleuchtet. Aber wir sind hier bei Fakt ab und denken außerhalb der Box über den Tellerrand hinaus. Ein Auto ist nicht nur eine bidirektionale Steckdose, sondern es ist auch ein im weitesten Sinne bidirektionaler Abstellplatz. Es ist eine Müllhalde. Ja? Hat schon mal jemand ausgerechnet, wie viel Müll wir sparen, weil wir ihn im Auto durch die Gegend fahren?
Aber hey, da gibt es zwei verschiedene Arten von Menschen. Ja, es gibt welche, da darf wirklich kein einziges bisschen Müll im Auto liegen bleiben. Ich bin schon bei so Leuten mitgefahren, wo ich dann, weiß ich nicht, einen Schokoriegel gegessen habe und wirklich sicher gegangen wurde, dass ich die Verpackung vom Schokoriegel wieder mit nach draußen nehme und wegwerfe. Diese Menschen gibt es auch. Und dann gibt es da ist die Wohnung aufgeräumter als
Man hat auch noch andere Sachen dabei. Man fährt nicht nur Müll durch die Gegend, man hat ja auch Wasser dabei. Mach einfach einen etwas größeren Tank für Scheibenwischwasser und dann hast du ein Katastrophenauto. Du hast Strom dabei, du hast eine Notportion Wasser dabei.
Hä, aber das kannst du doch nicht trinken, Eneas. Du kannst doch nicht Scheibenwischwasser trinken. Ist das nicht destilliertes Wasser? Achso, sorry, ich will nicht deinen Kurs hier boykottieren, aber.
Wenn so viel Gegenwind hat für meine Geschäftsidee, hatte ich nicht gerechnet. Okay. Aber es ist gut, dass du das frühzeitig challengst. Ja, du kannst ja auch einfach Trinkwasser einfüllen. So.
Ja, das kann man natürlich auch.
Und schon hast du einen Trinkwassertank, ja?
Ich wasche meine Scheiben immer mit Sprudelwasser, also.
Kannst du alles einfüllen?
Ja.
Whisky.
Cola.
Generell. So, nicht nur die Notportion Wasser, die hilft beim Katastrophenfall, auch im Klimawandel in Zukunft. Ne? Wasser wird knapp, das ist auch gut, wenn du noch einen Schluck in der Garage stehen hast. Überhaupt, das Auto hat eine Klimaanlage, viele Wohnungen nicht. Warum nicht gleich im Auto wohnen? Dann kann man auch schneller umziehen, wenn die Nordsee vor der Tür steht.
Ich wette mit dir, nächste Woche auf der Seite vom Bundesamt für Katastrophenschutz steht dann nicht mehr, kaufen Sie so und so viel Packungen Nudeln für den Ernstfall, sondern...
Kaufen
Sie ein Auto und kippen Sie kein Scheibenwischwasser rein, sondern Trinkwasser. Das ist die Lösung. Ich habe noch von einer sehr interessanten Tierart diese Woche gehört. Und zwar von einer Ausgestorbenen. Gott sei Dank, muss ich dazu sagen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so nett, ne? Aber es gibt ja wirklich.
Wechselbar der Gefühle.
Es gibt halt wirklich Tiere, die kannst du dir nicht vorstellen und du willst auch nicht, dass es die gibt. Wir sind da in Australien, da gibt es ja einige Tiere und das sind die Gründe, warum Leute nicht nach Australien wollen, weil es da bestimmte Tierarten gibt. Wir sind jetzt bei einer Tierart, die heißt, ich werde es nicht richtig aussprechen, glaube ich, Mekosukine. Das ist eine Reptiliengruppe, sind verwandt mit Krokodilen. Also das ist so, sagen wir mal, die nächste Art heute, die da reinpasst. Lebten vor 55 Millionen Jahren und ich habe da einen Artikel gelesen, wo es um einen Fund von Eierschalen geht. Versteinerte Eierschalen in Australien, in Mergen. Da graben die wohl schon seit 1980 rum, weil man da immer mehr interessante Dinge zu dieser Tierart findet, zu dieser Reptiliengruppe. Und was man jetzt unter anderem rausgefunden hat oder was nochmal eine These verstärkt hat, sind, dass diese Eierschalen, wenn man die nämlich chemisch untersucht und Elektronenmikroskop, ne, also einmal wirklich so durch das ganze Untersuchungsequipment durchlaufen lässt, sieht man zum Beispiel, dass diese Schalen kurz nach dem Schlüpfen sehr schnell ausgetrocknet sind, woraus man rückschließt, dass diese Tiere wohl nicht durchgehend, wie man es eigentlich von Krokodilen auch denkt, in Feuchtgebieten unterwegs waren, sondern sehr viel auf dem Land unterwegs waren, diese Krokodilart. Und das ist schön, ne? Also Krokodile, die eher Landjäger sind, wenn man diese Reptiliengruppe googelt, dann findet man auch immer irgendwie so schöne Bilder von einem Krokodil, was irgendwie so wirklich lange Beine und Füße hat, ne? Weil normalerweise hast du ein Krokodil, liegt ja eigentlich die ganze Zeit auf dem Bauch, aber das ist wirklich standhaft mit so vier Beinen und man denkt so, ja, der kriegt, also ich meine, normale Krokodile, die können ja schon ordentlich Geschwindigkeit machen, ohne dass man es wirklich einschätzen würde, aber die sind wahrscheinlich richtig schnell. Und was ich da in dem Zuge gelesen habe, ist, dass man auch davon ausgeht, dass manche dieser Art auch teilweise auf Bäume geklettert sind und dann von Bäumen auf ihre Beute runtergesprungen sind. Oder wie einer der Autoren der Studie es genannt hat, Drop Crocs.
Wow.
Was ich auch ganz toll finde, mir vorzustellen, dass ich durch den australischen Wald oder was auch immer war, gehe und dann so ein anderthalb Meter großes Krokodil vom Baum auf mich drauf fällt.
Wie heißen die? Mekosuki?
Mekosukine. Also okay. Mekosukine.
Hinten kann man ja abschneiden. Das ist ja nur die artigen. Also
genau.
Ein Mekosukus. Ich gucke mir den gerade mal an. Ich möchte nicht, dass mir der auf den Kopf springt. Das möchte ich nicht.
Ja, aber die sind wohl echt auf Bäume geklettert, so wie Leoparden. Und dann
krass
auf die Beute draufgesprungen. Dropcroc halt, ne?
Und woher weiß man das?
Also man geht davon aus, es gibt halt verschiedene Arten. Es gibt auch welche, die um die 5 Meter lang waren. Es gibt auch welche, die sind trotzdem auch geschwommen und so weiter. Weil man hat auch welche auf Fidschi gefunden, Überreste, ne? Und da sind die nur schwimmend oder vielleicht auch fliegend. Vielleicht sind sie auch fliegend dahin gekommen. Keine Ahnung, was man noch so rausfinden wird. Aber dass sie eben das Land bewohnt haben, das sind eben, wie beispielsweise ist das mit den Eierschalen, Hinweise darauf, dass sie eben nicht nur in Feuchtgebieten unterwegs waren. Warum die jetzt glauben, dass die wirklich auf Bäume geklettert sind, kann ich dir nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die Anatomie der Tiere vielleicht so ein bisschen Hinweise darauf gegeben hat. Das, was man bisher auch schon, also ich habe mir nicht alles dazu durchgelesen. Es ging jetzt in dem Artikel wirklich nur um diesen Fund der Eierschalen. Aber ich wusste in dem Zuge einfach noch nicht, dass man davon ausgeht, dass diese Tiere auch auf Bäumen waren.
Ich finde das beängstigend.
Und das ist ein weiterer, ja, ist beängstigend. Aber mach dir keine Sorgen, Ineas, sie sind ja ausgestorben. Jetzt springen andere Tiere vom Baum auf dich drauf, aber nicht mehr Krokodile.
Ah, jetzt kann ich gut schlafen, danke.
Ja, ist auch, wusstest du, ich weiß nicht, das weiß wahrscheinlich jeder außer mir, aber es gibt ja auch Salzwasserkrokodile. Und das weiß ich erst seit 1-2 Jahren oder so.
Ich weiß das erst seit 1-2 Sekunden.
Es ist für mich so ein Mindblow gewesen, dass es Salzwasserkrokodile gibt, weil ich irgendwie immer denke, die Viecher sind irgendwo innerhalb des Landes in irgendwelchen Dschungeltümpeln, Flüssen. Da schätze ich immer als Nicht-Biologin, da sind irgendwo Krokodile. Aber dass es Krokodile im Meer geben kann, das ist für mich, da reicht es jetzt für mich einfach so. Es reicht.
Ich schelte mich gerade dafür, dass ich losgeplappert habe, ohne nachzudenken. Krokodile kommen doch aus der Dinosaurierzeit. Die sind doch die ältesten Lebewesen überhaupt. Und damals.
Ja, richtig.
Gab es doch wohl auch schon Ozeane und so.
Nee, da gab's nur eine Landmasse.
Wollte ich gerade sagen.
Pangea war nämlich einmal um den ganzen Globus herum.
Einmal ganz drumherum. Und deswegen habe ich gerade so gedacht, das ist, ich weiß gar nicht, waren die. Das war doch auch Salzwasser. Also es ist total plausibel, es passt irgendwie ins Bild, dass die nicht nur irgendwie
plausibel
an Flüssen gewohnt haben.
Es ist plausibel, aber es geht ja um heute. Es geht ja um, dass es auch heute immer noch sowas gibt, weißt du?
Ja.
Die von den Bäumen nicht mehr, aber die im Strandurlaub, die gibt es vielleicht immer noch, deswegen ist ja auch egal. Ich wollte
das heißt, du bist da schön im Ozean
und
denkst, ein Hai greift an, aber es ist kein Hai, sondern es ist ein Krokodil.
Puh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Es ist doch kein weißer Hai. Es ist einfach ein Krokodil.
Es ist ein weißes Krokodil.
Lustig. Physikerin und Mathematiker, die keine Ahnung von Tieren haben.
Wir haben zwar keine Firmenidee in dieser Folge für euch, aber eine Filmidee. Das weiße Krokodil. Klingt wie ein Kinderfilm. Aber es ist FSK 18.
Finde ich schön. Ich glaube, damit können wir aus der Folge aussteigen, Leute. Es war sehr schön.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr euch zufälligerweise gerade irgendwie beim Kochen geschnitten habt, ihr wisst, was zu tun ist.
Alles klar. Ja, genau.
Pflaster drauf.
Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wir erzählen von großen Momenten, die die Welt verändert haben, und vom normalen Alltag der Menschen früher. Alles Geschichte, der History Podcast. Ihr erfahrt bei uns, was hat es mit dem Löwenmenschen der Steinzeit auf sich? Hat Robin Hood wirklich gelebt? Und wie ist der Nahostkonflikt entstanden? Alles Geschichte, der History Podcast.
Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie.
Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.